Moin moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Komm Frank, setz dich hin, geht los. Hier riecht total nach Abgasen. Hoffentlich halten wir durch heute beim Aufnehmen. Hier riecht es nach Abgasen, nach richtig echtem verbrannten Sprit. Also auch keine E-Fuels, kein gar nichts. Also richtiges Benzin haben wir hier gerade verbrannt. Und zwar haben wir hier einen 240Z laufen lassen. Ein Frischling ist gerade angekommen. Und wir haben gedacht, wir hören mal, wie der Motor läuft. Total geil. Seidenweich, rein 6-Zylinder, 2,4 Liter. Also das Auto ist Baujahr 71. Und wie man so schön sagt, ein Survivor, der ist komplett unrestauriert nach 50 Jahren und komplett nachlackierungsfrei. Also ich habe wirklich zweimal mit meinem Schichtenmessgerät nachgemessen. Das ist alles zwischen 30 und 70 Mikrometern. Also da ist nicht mehr viel Lack drauf.
Ich kann es kaum glauben.
Also man kann fast durch.
Hat wirklich, auch noch die schönste Farbe, wie ich finde.
Ja, das ist in so einem.
Das ist so ein richtiges Orange.
Ja, so ein gedecktes Orange, aber nicht so grell.
Ja.
So Verkehrsorange.
Ja.
Genau. Krass patiniert das Auto. Also der hat eine wunderschöne Patina, aber es ist halt nichts kaputt. Also Getriebe wurde überholt und so weiter. Das Auto ist 2015 schon nach Deutschland gekommen. Und kommt von einem Sammler, der es auch bewegt hat. Und technisch ist alles top, aber optisch hat er alles gelassen. Das finde ich ziemlich geil.
Ja, ich finde aber, der hat gar nicht, also das, was du jetzt als Patina beschreibst, ich meine, das Auto ist 50 Jahre alt.
Ja.
Und für 50 Jahre hat er ganz, 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 ganz wenige Spuren eigentlich nur. Also man sieht das, weil die dann eben vielleicht mal mit einem Lackstift ausgetupft wurden. Aber insgesamt finde ich, der sieht noch richtig gut aus dafür.
Und der sieht noch richtig gut aus.
Man erkennt halt alles, dass es original ist. Ne? Ja, jede ist halt Dichtung, Wahnsinn.
Alles okay, klar. Gut, man könnte die eine oder andere Dichtung mal tauschen jetzt, aber würde ich auch nicht. Weil du fährst eh nur bei schönem Wetter.
Ja, kein Auto für die Waschanlage.
Nee, ich würde den so erhalten und fertig aus.
Ja.
Das ist mega, darfst nichts dran machen.
Ja.
Die Reifen sind einen Tick zu breit, die sind nämlich 205. Nee, 195.
Zu breit ist gut.
Ich glaube eher, dass der ab Werk vielleicht 185er hat. Ich finde, die wirken einen Tick zu breit noch.
Ja, findest du?
Ja, dann müsste so ein alter 185er Michelin XRS oder irgendwie
so. Ja, stimmt. Raus. Also ein Klassikreifen könnte dem Auto wirklich gut tun. Er hat halt diese Stahlfelge mit Radkappe.
Genau.
Wobei man sagen muss, das waren halt wirklich noch Radkappen, die nach was ausgesehen haben.
Ja.
Die waren eben auch aus Blech und
richtig
gut geformt. Genau.
Ja, ja. Genau. Geiles Auto. Ich bin, der ist vom Zustand, das geht mir so richtig nah, so ein Auto. Das ist genau der Zustand, das ist genau wie mit dem GSR-Käfer, den keiner kaufen will bis jetzt. Der ist ja auch, gut, der ist noch stärker patiniert,
ja.
Aber der ist auch ein unrestauriertes Auto, was ein halbes Jahrhundert bewegt wurde. Hier, der Datsun ist jetzt erst dritte Hand und ist komplett dokumentiert. Die Neukaufrechnung ist dabei und der Original-Windows-Sticker noch da.
Ja, das Verrückte daran ist, dass diese Autos ja mittlerweile in Amerika auch eine wirklich große Fangemeinde haben. Man sieht viele Videos über die Autos. Die sind dann meistens, du würdest sagen, überrestauriert, weil die dann ja auch noch mit irgendwelchen dicken Rädern versehen wurden. Das steht dem Auto ja auch optisch erstmal. Aber originale Autos findet man eigentlich gar nicht mehr. Und wenn man guckt, was ein restauriertes Auto kostet, wie gesagt, meistens überrestauriert, oftmals eben auch doch dann irgendwie ein Color Change gemacht. Und hier ist alles original und es ist aus meiner Sicht eben auch eine der genialsten Farben.
Das Einzige, was ich bin mir da nicht sicher, das muss ich noch rausfinden, ich glaube, die Sitzbezüge sind nicht mehr original.
Nee, ich hätte auch gesagt, die sind eigentlich Schwarz-Vinyl oder so.
Ich hätte auch getippt Schwarz-Vinyl und die sind aus Grau-Velour. Also ich habe so das Gefühl, dass die von einem späteren Modell sind. Die Form und so ist klar. Und auch hier so diese Perforierung. Aber so gefühlt sind die vielleicht von so einem 260 Z2 plus 2 mit, also sie sehen mir zu luxuriös aus irgendwie.
Ja, und schwarzes Vinyl hat auch damals tatsächlich selten überlebt, ne?
Nee, vor allen Dingen brauchst du einen Frotte-Eindruck, klebst im Hintern fest.
Ja, klar, eben.
Da läuft dir das Wasser durch die Arschritze, wenn du damit fährst.
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Wo der hat, wenn ich jetzt hier rüber gucke, der hat stark getöntes Glas. Also sehr, sehr dunkel getönt.
Ja.
Geiles Auto. Also ich bin total begeistert. Kostet 46,9, falls ihr es wissen wollt. Die Frage ist, ist das teuer oder billig? Das kann man gar nicht beantworten, weil du hast gar keinen Vergleich.
Nee, und man darf halt nicht vergessen, das Auto war damals, und klar, da kann man heute auch ein bisschen schmunzeln, aber es war damals halt eine Konkurrenz vom 911er.
Und, ey, hör mal, wir reden von
einem Sechszylinder-Reihenmotor hier drin.
Ja, wir reden von 1971.
Genau.
Da hatte ein 911er 2,2 Liter gerade mal. Die hat er gerade frisch gekriegt. Mhm. Ja, und hatte als T 125 PS. Mhm. Und dann hatte der dazu einen Reihensechszylinder 2,4 Liter und 150 PS. Also du warst wirklich konkurrenzfähig da, ne?
Ja, das war echt ein Sportwagen damals. Ja. Ne? Also war ein toller Sportwagen mit tollen Proportionen, lange Haube, kurzes Heck. Du sagtest ja, hat nachträglich diesen Spoiler bekommen, den er dran hat. Ich persönlich finde den an dem Auto tatsächlich auch sehr passend. Das ist ja so eine Art Entenbürzel. Also ich finde, das passt irgendwie.
Ja, da hast du auch so eine, wo der verschraubt ist, da hast du so eine kleine Aufblühung hinten an der Haube. Mhm. Aber da ist nichts durchgerostet, sondern so angerostet. Mhm. Also ich würde da wahrscheinlich mit einer kleinen Pipette Fetthand drunter spritzen bis zum geht nicht mehr und würde es so lassen. Schluss, das muss man beobachten, so eine Stelle, ne? Also das ist ja nichts. Aber da ist über Jahre nichts passiert mehr, das lässt man dann so.
Ja, schlussendlich ist es halt wichtig, dass man so ein Auto natürlich bei gutem
Wetter fährt
und gut konserviert. Ja. Also es ist echt, also ich habe sowas tatsächlich so ein Auto in dem Zustand noch nie gesehen. Ich habe die lange beobachtet, weil ich die damals schon immer cool fand und in so den alten ganzen Dealer Wheeler Zeitungen und so weiter aus den Staaten, so aus den 90ern, da tauchten sie halt auf, waren auch nie richtig günstig und es ist mittlerweile, wie ich gelernt habe, also man bekommt zwar alle Teile, aber es ist ziemlich komplex, ihn komplett zu restaurieren. Deshalb ist es natürlich extrem cool, ein Auto zu haben, was wirklich im Originalzustand ist. Ist mir noch nie über den Weg gelaufen in der Tour. Cool. Also bin ich echt gespannt, wer darauf Lust hat. Ja, Jens, so ist das. Wie ich das gerade gesagt habe, ist ja auch so ein, du hast ja eben darüber gesprochen, die Dichtungen erneuern. Ab einem bestimmten Alter, das ist ganz komisch, diese Autos sind ja damals, bist du ja damit ganz normal in die Waschanlage gefahren. Also in Amerika war das ja auch, ich meine, Waschanlagen kommen ja quasi, sind gefühlt in Amerika erfunden worden. Große Kultur dort. Klar, ein Klassiker jetzt. Meistens Handwäsche, gute Mittelchen, die es heutzutage gibt, mit denen man den Lack auch quasi waschen kann per Hand, ohne dass man ihn zerkratzt. Ist ja vieles möglich, weil klar, in die Waschanlage fahren, irgendwie das machst du mit so einem Lack dann nicht mehr mit den Dichtungen.
Na gut, du kannst ja hier kontaktlos Mr. Wash oder so, aber da kommt mit 3 Bar Überdruck 90 Grad Winkel das Wasser, das schießt dir so auf den Schoß direkt.
Eben.
Ja. Eben. Siehst du hinterher aus, hättest dich eingenässt. Nicht, weil du so happy bist, dass das Auto fährt, sondern weil du in der Waschanlage warst.
Ja, das kennt ja jeder dann so, wenn du mit so
einem. Was
so
kennt mit, jeder, eingenässt zu sein?
Ja, jeder, der ein Cabrio hat, kennt das. So. Wenn man mit dem Cabrio in die Waschanlage fährt, ist es immer so, dass irgendwo zwischen den Fenstern kommt was durch. Ja. Und das kriegst du dann ab, so in den Nacken, so ganz kalt. Naja. Aber schon auf jeden Fall, ja, richtiges Garage-11-Auto, wie du so schön gesagt hast.
Genau, also 100%. Ich habe hier, ich wollte mich noch kurz bedanken bei Axel Schulz. Der hört unseren Podcast und der hat ganz nett hier einen Brief geschrieben und eine Zeitschrift, eine Clubzeitschrift geschickt, wo es um Dreser geht.
Oh, cool.
Finde ich total nett. Tolle Zeitung auch. Also es ist wirklich aufwendig gemacht. Also es gibt ja manchmal so Clubpostillen, da denkst du dir, okay, hätte man auch lassen können, ne? Also gerade die grafische Aufbereitung ist manchmal unter aller Sau. Nee, das ist echt nett, habe ich mich sehr drüber gefreut. Also wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften. Also man sieht daran, wie aktiv die Leute unseren Podcast hören, weil er schreibt, dass wir in dem Podcast über den Dreser Roadster gesprochen haben. Mhm. Und diesen Club, die haben einen markenoffenen Autoclub um Walter Dreser praktisch gegründet, der auch im Weserbergland wohl lebt, was ich nicht wusste. Immerhin 200 Mitglieder in dem Club und eine schöne Zeitschrift. Und das freut mich, dass A, ihm der Podcast gefällt und B, dass es so aufgenommen wird und dass wir so ein Feedback kriegen. Ne?
Ja.
Ich habe noch ein Feedback gekriegt, also falls ihr einen zuhört, der das verursacht hat. Gestern hat hier der Postbote geklingelt und drückt mir ein Paket in die Hand, relativ schwer. Und ich so, na, irgendwie die gute, irgendwie von der Fleischerei, also mit so Banderolen zugeklebter Pappkarton. Fleischerei aus Bochum. Ich so, was? Ich habe nichts bestellt bei einer Fleischerei. Habe es aufgemacht. Innen drin so eine Plastiktüte mit einem Kühlpad drin. 20 Currywürste eingeschweißt.
Lecker.
Und so eine lange Weißt du, da gibt es so manchmal im Supermarkt jetzt so Suppen in so langen Darmen.
Ja.
Du denkst, das wäre eine Wurst, ja, aber wenn es nicht an, dann so komisch.
Ja, genau. Ja, bestimmt super lecker. Ich finde diese Art der Verpackung immer ein bisschen strange irgendwie.
Eklig.
Also ich finde die Art der Verpackung. Ja, also ich glaube, da gibt es genau zwei Meinungen, die es gut finden.
Ja, ist egal.
Aber ich finde es komisch.
Genau, gut, ja? Auf jeden Fall, das war wohl Currysoße. Das Blöde war nur, der Kühlpad hatte ungefähr eine Temperatur von 20 Grad und die Würste auch. Da fragt man sich, okay, wo kommt die Wurst her und wie lange ist sie unterwegs? Ich so, okay. Ganz geil, auf den Paketen Aufkleber lagern bis zum 6.5. von der Post. Also der war einen Tag vorher schon mal da, scheinbar damit. Also muss man sagen, ich bin hier nicht jeden Tag. Das ist hier nach Terminvergabe. Heißt, die Post müsste sich auch einen Termin holen, um was anzuliefern. Deshalb habe ich ein Postfach. Hm? Gut, okay, also ich so, wo kommt die Wurst her? Ich habe bei dieser Metzgerei angerufen. Die haben dann irgendwie im Computer geguckt, irgendwer hat diese Wurst bestellt und bezahlt und hier liefern lassen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wer es ist. Vielleicht ist es ein Fan, vielleicht wollte er uns was Gutes tun. Das hätte beinahe geklappt, war die Aussage von der Metzgerei-Fachverkäuferin am Telefon in bestem Ruhrpott-Slang war, ja, die wäre unter Schutzatmosphäre verpackt, die Wurst. Und ja, wenn die jetzt noch nicht mehr kalt wäre, das würde ja ein paar Tage halten. Ich sollte mal die Folie aufmachen. Und wenn die sauer riecht, soll ich es wegschmeißen. Ich sollte mal eine durchbrechen, genau. Und wenn die sauer riecht, soll ich wegschmeißen, sonst könnte ich die essen. Ich bin so ein großer Freund von Kühlketten, ja, und von Einhaltung der Kühlkette auch. Ich habe die Wurst genommen, habe sie natürlich weder durchgebrochen, noch aufgemacht, noch gegessen, sondern ich habe sie in Müll geschmissen.
Schade.
Schade.
Aber Jens, was lernen wir daraus?
Nie Wurst
schicken. Frag doch bitte mal bei der Post nach, ob die ein gekühltes Postfach für dich haben.
Also eine gute Idee. Nee, ganz bescheuert ist auch diese Metzgerei auf Deutsch gesagt. Ja, ich hätte ja einen Aufkleber draußen drauf gemacht. Vorsicht, gekühlte Ware schnell zustellen oder irgendwie sowas. Nee, da war nichts drauf. Es war ein Papppaket. Das war mit einer Banderole zu. Und die Banderole war halt von einer Metzgerei. Aber so what?
Das kann ja keiner ahnen, ja.
Also schade. Die Verpackung war ein bisschen bescheuert für so eine Art. Weil ich habe schon gekühlte Ware geliefert gekriegt. Das kam aber ganz anders. Das kam extra in so einem Kühlding aus Styropor, wo du es also, ne? In Zeiten der Pandemie fängt man ja plötzlich an, im Internet Sachen zu bestellen.
Ja.
Irgendwie bei ich mache mal Werbung für I Love Maultasch. Da habe ich schon ein paar Mal Maultaschen bestellt. Und Leute, das Beste sind die Maultaschen in Bratensoße. Boah, sind die.
I Love Maultasch.
Sehr geil. Die in Bratensoße. Mega lecker. Und dann habe ich mal bestellt, im Odenwald gab es einen Metzger, der hat Wild. Also Wildwurst, Wildgulasch, so in Dosen, habe ich auch bestellt. Und ganz traurig, da kam eine Rundmail, man könnte nicht mehr bestellen, weil, weißt du, das ist ja wieder, gut, ich war nicht da, aber der Amtsschimmel, weil er durch diese Produktion eine bestimmte Größe überschritten hat, muss er jetzt in seiner Produktionsstätte, aber irgendwie, da war das Amt, da muss irgendwie was umgebaut werden, dies, das, jenes. Hey, das ist ein kleines Start-up, was soll er jetzt umbauen? Ergo musste wieder zumachen.
Ja.
Okay. Und es war ein Erfolg. Also ganz, ganz, ganz hochwertiges Essen war das. Ne? Also in diesen Pandemiezeiten, wo man nicht überall hin kann, sucht man im Internet und bestellt sich mal was aus hier. Also so. Und irgendwas hatte ich denn gekühlt bestellt? Ach so. Bei einem Lieferanten, der frische Knödel macht aus dem Bergischen.
Du bist auch.
Die Knödel, pass auf, ganz geil. Die Knödel.
Hast du mal dran gedacht, die selber zu machen?
Nee, die waren so lecker, die kannst du so nicht selber machen. Die Knödel, die kamen und die waren in so einem Kühlpad, und die, also in so einer Kühlverpackung, so eine spezielle. Und die wiederum war in Heu. Damit das, also zum Isolieren. Und die haben so eine Verschickung gehabt, also wenn ich es richtig gesehen habe, auch wenn du kannst es ja verfolgen hier, DHL Express, die haben morgens ist das rausgegangen und mittags war das bei dir, also direkter Weg.
Ja, okay.
Auch, ja. War auch sehr lecker, aber ich sagte, I Love Maultasch, da bin ich ein ganz großer Fan von.
Okay.
Jetzt haben wir genug.
Ja. I Love Maultasch, das gucke ich mir gleich mal an, wenn ich zu Hause bin.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch was.
Ja, wenn ihr zuhört, das war Werbung für euch, schickt mal noch mal eine Büchse. In Bratensoße bitte.
Ja, sehr gut. Ja, zum Thema skurrile Erlebnisse. Es ist jetzt schon tatsächlich schon ein paar Wochen her. Ich war neulich habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe ja einige Autos, von denen ich nur einen Schlüssel habe. Und ich glaube, wenn man ein Auto hat mit nur einem Schlüssel, dann tut man gut daran, sich einen zweiten zu besorgen. Weil zum einen nutzen Schlüssel ab und zum anderen ist irgendwann mal irgendwie, warum piept das hier? Ah, das könnte das Auto sein und die quietschen im Bremsen. Würde ich sagen. Definitiv ist da gerade einer runtergefahren mit Bremsen. Ich glaube, jetzt wird der Volvo angeliefert.
Ich guck mal, mach auf Pause.
Yes. So, wollen wir weitermachen?
Ja. Wir hatten hier gerade eine kleine Pause. Wir haben zuletzt geredet über...
ich weiß es schon. Ich habe angefangen, über die Schlüssel zu reden, aber wir können trotzdem, weil es sinnvoll ist...
Weil du nur einen Schlüssel hast, immer pro Auto.
Ja, genau. Ich habe bei manchen Autos, die ich in Spanien gekauft habe, immer nur einen Schlüssel dabei gehabt.
Das ist doch kein Wunder, weil die Spanier den zweiten noch haben, die Karre wieder abzuholen.
Wahrscheinlich.
Hey, ich weiß, wo deine Hause wohnt, wo die Autos stehen.
Genau. Ja, das ist ja.
Hast du auch den spanischen Lastzug gesehen mit den ganzen Youngtimern drauf?
Ja, genau. Genau. Nein, aber witzigerweise ist das tatsächlich in Spanien recht häufig so, dass die irgendwie ihre Schlüssel verbummeln, whatever. Also,
ist aber nicht. Du behaupten, der Spanier ist, kein Schlüsselkind.
So. Und dann habe ich neulich gesagt: Pass auf, ich kümmere mich jetzt mal drum. Dann gibt es hier in Hamburg einen Laden, ich sage jetzt nicht, welcher Laden das ist, da gibt es nämlich mehrere, nee, also das ist er nicht, aber wenn du jetzt weiter fragst, dann weiß man es irgendwann.
Ja.
Und da habe ich folgendes Erlebnis gehabt. Also ich habe mir eine Klarsichttüte genommen, habe da die ganzen Schlüssel, von denen ich wirklich nur einen habe, reingepackt, angefangen bei der Ente von meinem Vater, über BMW-Schlüssel, Mercedes-Schlüssel, bis hin zu zwei Funkschlüsseln von Mercedes. Eine, würde ich sagen, ohne Wegfahrsperre von einem frühen W140 und einen, also von dem 600er kurz, und einmal von einem S300 Turbodiesel 1998er, der wiederum hat Wegfahrsperre. So. Mit den Schlüsseln also in diesen Laden. So, dann ist der Laden so klein, da kann nur eine Person rein. Ist ja okay. Stand ich da mit meiner Maske, es war ein sonniger Tag, ich stand also mit Maske, Sonnenbrille und Cap, stand ich vor dem Typen. Das ist mir auch erst nachher so bewusst geworden, dass das für ihn vielleicht auch ein bisschen komisch aussah, ne? Weil du hast eine Maske auf, eine Sonnenbrille und ein Cap, also Und dann steht da so ein großer Zettel, keine Schlüssel ohne Fahrzeugpapiere. Und dann stand ich da und dachte, boah, ey, das wird jetzt doof, weil die Autos sind ja teilweise eben nicht angemeldet und wie will er es überhaupt nachvollziehen, weil das Auto ist ja nicht da. Also Papiere können ja nicht zum Schlüssel passen, das kann ja kein Mensch sehen. Naja, so, dann habe ich gesagt, ich brauche ein paar Schlüssel. So, dann habe ich ihm als erstes den vom 2CV gegeben, dann hat er den angeguckt, so, was ist das denn für ein Schlüssel? Ich sage, das ist eine Ente. Nein, was für ein Auto? Ein Citroën, 2CV, was ich am Ende gesagt, ne, so. Dann sagt er, ja, besorg mir einen Rohling, ich kann den schneiden, aber ich habe den nicht hier. Gut, alles klar. So, dann habe ich ihm BMW-Schlüssel gegeben, ja, das kriege ich hin. Mercedes-Schlüssel, ja, das kriege ich hin. Das waren also alles diese relativ einfachen Schlüssel. Papiere, naja, ne, so. Bei dem einen Schlüssel, da habe ich schon gesehen, der war echt ziemlich abgenutzt, der war schwer nachzumachen, ne? Weil das konntest du schon sehen, der war schon ziemlich überall rund gelutscht, aber hatte alles hingekriegt. So, und dann kamen die beiden Klappschlüssel. Bei dem einen sagte er mir dann, ich müsse ein Steuergerät noch zusätzlich mitbringen, also das war bei dem kurzen W140, aus dem Kofferraum was ausbauen und so, wo ich dachte, aber der hat keine Wegfahrsperre, also meiner Meinung nach, also, naja, Infrarot, whatever. Und bei dem zweiten hat er tatsächlich... Das ist ein 98er, hat er so ein elektronisches Gerät da gehabt, piep, 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 klack, klack, hat er noch dreimal telefoniert und hat mir gesagt, ja, das ist der das Gerät entwickelt hat, mit dem habe ich kurz gesprochen, irgendwie auf Russisch, wenn ich mich nicht irre. Und dann, zack, hatte er einen Schlüssel am Start, der eben auch echt für das Auto funktionierte. Und wenn ich ehrlich bin...
Das ging ein bisschen zu schnell.
Das war total skurril. Ich bin dann da raus und jetzt kommt das Beste. Dann sagt er zu mir, auf Rechnung, ne? Und ich so, mach mal auf Rechnung, bitte innerhalb von 5 Tagen überweisen. Und ich denke so, der kennt mich nicht, gib mir jetzt hier neue Schlüssel mit und auf Rechnung? Was? Das war für mich alles nur komplett skurril. Ich bin da raus mit meiner Tüte, hatte jetzt jeden Schlüssel doppelt. Das war ja das, was ich wollte, aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl dabei, wenn das alles so einfach geht. Also Leute,
ich glaube eher, du warst auf. In diesem Laden, wo die für sich auch jeweils noch mal einen gemacht haben. Der hat immer zwei gemacht, Flock einen runterfallen lassen, zwei einen runterfallen lassen.
Ja. Und die Rechnung hat er mir wahrscheinlich deshalb geschrieben, weil er die Rechnungsadresse haben wollte, weil er dann eben weiß, wo er die auch abholen kann. Ne?
Genau.
Nee, das war schon echt ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also ja, ihr kennt das ja alle wahrscheinlich, oder viele von euch kennen das vielleicht, wenn du so auf Messen bist oder auf so Veranstaltungen, dann gibt es da ja auch so einen...
Der Schlüsseldoc.
Wie heißt der? Ja, da gibt es auch so einen Holländer irgendwie.
Der Schlüsselprofessor.
Ja, oder?
Der ist auf jeder Messe schon.
Der ist total geil.
Ja, und der altert auch gar nicht, ist komisch. Das sieht immer gleich aus.
Ja, und jeder, der da hingeht, der mit seinem Klassiker dahin fährt, sagt, oh ja, ich könnte eigentlich noch mal einen Schlüsselsatz gebrauchen. Ne?
Also ja, also ich sag mal, die Schlüssel, die ich zuletzt mal habe, ich gehe mal zum Schlüsseldienst Reser am Schulterblatt hier in Hamburg. Mhm. Die sind mega fit. Was Schlüssel, die haben auch viele alte Rohlinge. Und ich glaube aber, da ist es auch nicht spooky.
Nee, also hier war es tatsächlich nur deshalb spooky, weil irgendwie, wahrscheinlich war auch ich für ihn spooky, weil eben, wie gesagt, Maske, Sonnenbrille. Du
bist für mich bis heute spooky.
Ja, also, ja, aber es geht. Also, was ich damit sagen will, ist, es geht und es geht relativ einfach. Irgendjemand sagte dann zu mir, was hast du bezahlt? Und sag ich, das und das. Und sagte, du, bei Mercedes hätte der weniger gekostet. Ich sage, ja, scheiße. Hab gar nicht nachgefragt. Ne? Hast ja manchmal, dass du so...
Das gibt's übrigens, das ist auch lustig, wenn du so Kleinteile manchmal für einen Porsche zum Beispiel, für einen Ever kaufen willst. Ne?
Ja.
Die so, oh, gehst du in Ebay-Shops? Ja. Sind am Tresen im PZ manchmal billiger, die Teile.
Ja, ich hatte das gerade vorletzte Woche beim G-Modell, war der Blinker, der auf dem Kotflügel sitzt. Also dieses große Ding, ne, sag ich mal. Dieser große Blinker, da war die Fassung innen kaputt.
Großer Blinker auf dem Kotflügel, G-Modell, ach, Mercedes
G-Modell. Ja, Mercedes G-Modell, entschuldige, du warst beim Porsche. Sorry, ich bin ja immer bei G-Modell Mercedes. So, der große Blinker, der auf dem Kotflügel sitzt. Und da war das, der Lampenträger war quasi gerissen, war kaputt. Und den gibt es auch nicht einzeln, gibt nur den gesamten Blinker. Dann habe ich bei eBay gesehen, da gibt es zwei für den und den Preis. Dann habe ich dies gesehen, das gesehen. Habe schon überlegt, drück mal drei Knöpfe und kauf den dort. Wird bei uns wahrscheinlich, wer weiß, wie viel kosten. Ja, was hat das gekostet, das Ding? Mit Prozenten, also auch egal, ob mit oder ohne Prozente. Auf jeden Fall liegt das Ding irgendwie über 40 Euro. Also, und zwar komplett, original. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, zum Glück habe ich jetzt nicht irgendwie einen eBay-Mist gekauft. Weil,
für 80 Euro.
Ja, für 80 Euro und dann auch noch China-Kram, der dann ja wahrscheinlich auch noch anders aussieht als der linke und so. Das ist alles Mist. Also deshalb, es macht schon Sinn, trotzdem immer zu gucken.
Das ist die China-Mercedes-Blinker, wo dann der Mercedes-Stern vierteilig innen drin ist. Da ist dann ein Kreuz drin anstatt ein Stern. Ich hier Fadenkreuz Mercedes.
Ja, genau. Also. Aber das war schon komisch. Ja.
Wir hatten ja gleich so gerade so eine kleine Pause und Break, weil der nette Heinz Preis war gerade noch da. Und der löst so ein bisschen seine Volvo-Sammlung auf oder strukturiert rum und hat noch einen 144er Volvo gebracht. In einem unglaublichen Zustand. Baujahr 72, dunkelgrün, sehr geile Farbkombi. Schwarz Kunstleder, brauner Teppich. Ultra, ultra seltenes Extra damals, Werksklimaanlage. Dafür hat er witzigerweise kein Handschuhfach deshalb.
Okay, und was hat er noch? Das GT-Lenkrad. Ja,
das GT-Lenkrad. Das GT-Lenkrad ist im Endeffekt nur die Prallplatte eigentlich. Das ist das Lenkrad aus dem, es gab so ein GT-Sportprogramm von Volvo. Und das ist das Lenkrad, was sonst im GL ist oder auch im Volvo 100, im 1800 PS. So ein Dreispeichen-Lenkrad. Aber witzigerweise, die Hauptspeichen nach unten zeigten zwei so nach oben. Und das hat einen anderen Pralltopf, da steht GT drin. Das ist echt selten. Witzigerweise ist es da drin. Auto hat auch eine geile Geschichte, war Diplomatic Sales, war hier in Hamburg zugelassen auf ein Botschaftsfahrzeug, aber nur für ein Jahr, also ein Jahreswagen praktisch. Und dann hat ihn ein Polizeioberrat, oder Kommissar aus Glinde, der hat ihn dann gekauft als Einjährigen beim Volvo-Händler in Glinde gebraucht. Und da gab es nochmal einen Besitzerwechsel und der Besitzer ist irgendwann gestorben. Und dann kam die Witwe irgendwann und gesagt, wir haben ja den Volvo noch im Garten stehen, ob sie den abholen wollen. Ja,
nur muss man sagen, der hat auch die gleiche Farbe gehabt wie die Bäume.
Wie die Bäume, also, waldgrün. Ja, und dann haben die gesagt, okay, gut, dann holen wir den da halt ab. Und dann hat den der Volvo-Händler komplett voll restauriert. Ne?
Also so sieht auch aus.
Ist geil. Der Zustand ist mega. Der ist 196.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Taro ist ja damals schon sechsstellig gewesen. Und ist in einem fantastischen Zustand. Es konserviert, Klima geht, das ist geil, ne?
Ja, war auch so ein Auto, habe ich eben auch gesagt, wo der Klimakompressor fast so groß ist wie der Motor.
Der
ist riesig.
Ja, krass.
Was ich bei dem Auto toll finde, ich hatte das nicht so auf der Pfanne, also ich hätte nicht sagen können, wie der innen gestaltet ist. Der hat ja so ein Armaturenbrett, was den Namen verdient hat. Ja, weil es total gerade ist. Pass
auf, wenn du das genau anguckst, das Armaturenbrett an den Seiten leicht rundhoch, das ist im Endeffekt hat das genau die Form vom Kühlergrill vorne, nur innen drin.
Ah, okay, cool.
Und ganz krass, beim jetzigen Volvo S90 und V90 haben sie das nämlich die Elemente aufgenommen. Wenn du dir das genau anguckst, ist das exakt dieses Design wieder.
Ja, witzig. Ja. Witzig. Also das ist mir eben sehr, sehr positiv aufgefallen, weil das hat eine gewisse Klarheit, aber irgendwie auch so ein ganz eigenes Design und so einen ganz eigenen Charme. Es ist sehr gut verarbeitet im Innenraum, wie ich finde. Und ein kleines Detail, was ich total cool fand, oder wenn jetzt alle sagen, noch ganz viele Volvo, der hat ja so ein, ich sage jetzt mal Breitband-Tacho, also ja, das Tacho läuft von links nach rechts. Und man hat dann eine einstellbare kleine orange Nadel, die man auf die Geschwindigkeitsbegrenzung setzen kann. Und da sage ich, wie klug ist das denn? Weil das ist schon cool. Das hilft dir schon echt weiter. Gerade wenn du in Europa unterwegs bist und du hast Geschwindigkeitsbeschränkungen, das Ding schiebst du halt einen weiter und sagst, hier darf ich 130, hier darf ich 110. Das ist doch mega. Also ich meine, sorry Leute, das ist cool. Nur ein Stück Plastik, ne? Ja, das ist super simpel gelöst, aber es ist doch
klasse. Die Idee ist es immer, ne?
Es ist die Idee und vor allem, weil du ja gerade bei einem Breitbandtacho das dann eben auch wirklich super gut sehen kannst, wenn die Nadel dahinter steht.
Ja.
Und ja.
Ist übrigens ein 72er Modell, schon mit versenkten Türgriffen und dann schon mit einem kurzen Schalthebel. Davor, die 71er noch, die haben ja noch so einen Schalthebel gehabt.
Ernsthaft?
Der saß weiter vorne.
Wie so ein LKW.
Wie so ein LKW. Ne? Und der hat ja schon den kurzen Stummel hier.
Ah, der hat Schaltwegverkürzung hier. Ne?
Schaltwegverkürzung. Ist Sport, Sport, Sport. Ist echt ein schönes Auto. B20 Motor. Der klingt so vertraut, weißt du, bei mir sind ja so die Volvo-Gene drin. Ich habe den ja vorhin hier umgeparkt, ein bisschen Gas, wie so ein B20 halt klingt. Der ist so richtig so, oh, so wie nur ein Kaminfeuer für mich.
Ich finde, also in meiner Wahrnehmung waren die immer recht selten. Ich habe mal mit 18 fast einen gekauft, weil ich den irgendwie schön fand.
Teuer neu.
Ja, ich fand damals immer, und jetzt werden wieder viele lachen, aber ich fand damals immer, der hat irgendwie so eine Form von einem Rolls-Royce. So ein bisschen.
Ist du, ganz ernsthaft, hat er, also wenn ihr das, ist relativ boxy das Design, aber hat, also wenn du den 164er nimmst, den Sechszylinder, der hat ja eine verlängerte Front.
Richtig.
Und hat vorne diese freistehenden zwei Scheinwerfer von den Grillen in der Mitte, der sieht sehr britisch aus.
Ja, ne?
Sehr, ja.
Finde ich nämlich auch.
Also auch der, ja, wie ein Rolls-Royce, wie so ein früher Silver Shadow.
Genau,
ja,
genau,
ja,
genau. Wie die ersten, ich sag mal. Ja.
Also gut, auf den Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen, so ein, aber ja.
Ja.
Stimmt, hat vier Räder, ja.
Ja.
ist ein Auto, hat einen Motor vorne.
Ja, alles gleich, ne? Alles gleich eigentlich.
Nee, aber ein 164 hat übrigens Heinz auch noch, den gibt er aber nicht her, in Gold, auch voll restauriert. Auch ein Vergaser, gab es als Vergaser und Einspritzer. Der sieht sehr britisch aus vorne. Das könnte auch so ein Rover sein oder so.
Ja, siehst du. Ne?
Auch innen drin, die haben da so Leder gehabt, wie so ein Clubsessel mit so großen Knöpfen. Das ist schon sehr britisch.
Obwohl, jetzt muss ich mal überlegen, waren die Autos überhaupt in England erfolgreich? Gab es die als Rechtslenker? Waren die?
Ja, sicher.
Ja?
Ja, natürlich.
Ja? Ja, okay.
Ich sag mal, Simon Templer, was ist denn der gefahren?
Stimmt, da war doch was.
Ja.
Stimmt doch was, aber Simon Templer kennt heute auch keiner mehr.
Nee,
Simon Templer ist 60er, ne?
Ja,
60er, ne?
Ja. Also nee, Volvo war in England immer erfolgreich. Guck mal, auch hier diese Volvo 850 Kombis, diese Tourenwagen von Wolkenschau, war ein englischer Meister, sind hier nicht gefahren.
Ja, stimmt.
Und in Europa, ich glaube, der größte Markt jetzt mal Dings war immer Italien, glaube ich. Das war beim 240er so. Der 240er wurde die Produktion eingestellt und in Italien wurde wie, nein, das kann nicht sein. Die haben ja zwei, dreimal die Produktion wieder mal gestartet in den 90er Jahren. Dann gab es dann doch wieder welche.
Eingestellt,
so
gestartet.
Genau. Und die Deutschen sind ja gar nicht so die Volvo-Fahrer. Ne? Also hier im Norden, in Hamburg, klar, logisch, sieht man schon mehr. Passt hier irgendwie. Aber sonst, Volvo ist ja jetzt nicht so Mainstream gewesen in Deutschland früher.
Nee, es ist gut.
Immer gute, solide, obere Mittelklasse und auch immer im Preisbereich, wenn du auch in alten Vergleichstests guckst, schon für das Geld gab es halt auch einen BMW oder einen Mercedes. So, da hast du halt einen Volvo gefahren. So, der Mercedes hatte 120 PS, der Volvo 82.
Ja.
So, der Mercedes ist aber nach 7 Jahren kaputt geworden, der Volvo fährt heute noch. Ist so.
Ja, kommt sicherlich auf den Jahrgang an. Ne?
Nein, ey, die sind auch hier so ein B20-Motor, ey, das ist unzerstörbar, das Ding. Das ist Wahnsinn.
Tja. Ah, wenn du das sagst,
So, Volvo Deutschland, das war wieder der Werbeblock für
genau,
euch.
Genau, wir springen jetzt mal. Wir waren ja, im Grunde haben wir über zwei Autos gesprochen, die aus Ende der 60er sind, kann man sagen, ne?
Oder? Mhm. Ja, der 144 kam raus als Limousine 1968 schon.
Siehst du? Und der Datsun auch Ende 60er.
69 kam der raus.
Genau.
Was du, dann weißt du aber, dass die Mitte der 60er wahrscheinlich schon mit der Entwicklung angefangen haben.
Eben.
Das ist krass, oder?
Ja, das ist tatsächlich krass, ne? Wenn du, und vor allem, wenn du bedenkst, wie das typische deutsche Auto aus Mitte der 60er ausgesehen hat.
Also eine Ford-Pflaume oder so.
Ja. Oder du hattest was gepostet, ich kann mich da auch noch dran erinnern, haben wir als Kinder immer Witze drüber gemacht, weil tatsächlich in Soltau damals einer ein Goggo hatte. Und mit dem Goggo warst du ja immer, das war irgendwie nix, ne?
Nee, Goggo war immer Rentner, arme Leute, Restrampe so.
Ja, ne?
Ganz komisch irgendwie,
ja,
ne?
Ja.
Eigentlich zu Unrecht, wenn man sich das heute anguckt, ganz schön witzige Autos.
Das einerseits, ich glaube, dass Goggo nicht der allerbeste Begriff ist für ein Auto.
Nee, das Goggo-Mobil, das klingt ja, von vornherein.
Das klingt schon so.
Das klingt von vornherein wie ein Auto, was nur 250 Kubik hat.
Ja. Ja, aber was ich bei dir auf der Seite gesehen habe, was ich ganz cool fand, weil mich das natürlich auch so ein bisschen in mein allererstes Auto zurückkatapultiert hat. Mein erstes Auto war ja bekanntermaßen Mazda 323 GT. Du hast gepostet ein Mazda 323 GTX.
GTX 4WD Turbo.
Ja.
Genau.
Ja. Habe ich ein bisschen was drüber gelesen. Also ich kenne die Autos ja noch, ich kenne auch den GTR
ja,
vor
ist,
allem noch.
Ja, sind Autos, die... Ja, die finden nicht statt auf dem Markt hier in Deutschland.
Nee, die finden.
Wenn du in mobile.de guckst, ich habe einen einzigen gefunden zu verkaufen, der steht irgendwie in Italien, grauer, für 16.000 Euro irgendwie. Mhm. Aber ich glaube auch ein GTR, kein GTX. Also es gibt ja beides.
Ja, genau.
Und der GTX ist halt direkt homologiert für den Rennsport eigentlich mehr oder weniger.
Ja, den GTX hatte ich auch tatsächlich optisch gar nicht mehr so auf der Pfanne. Den GTR schon, weil der sehr auffällig war durch die riesengroßen, runden Nebelscheinwerfer unten.
Ja, genau.
Vor allem, also jetzt war wahrscheinlich immer, es war kein Nebel, das war Fernlicht möglicherweise.
Kann sein.
Auf jeden Fall war die Schürze vorne echt überdimensioniert groß, sah aber irgendwie dann doch ganz cool aus. Aber wenn man bedenkt, der wollte damals tatsächlich antreten gegen einen Lancia Delta Integrale oder gegen einen Escort Cosworth.
Und konnte er auch technisch, ne?
Ja, das stimmt. Also auch so von der Leistung her konnte der da grundsätzlich mithalten. Hat natürlich nie dieses Standing bekommen. Und viele wurden dann tatsächlich, es waren ja eh nicht viele, zerheizt. Du findest halt so ein Auto in einem Originalzustand fast gar nicht mehr.
Nee.
Der, den du jetzt gepostet hast, ist ja ein Auto, was schon mehr oder weniger für den Rennsport vorbereitet ist.
Gruppe N.
Genau.
220 PS, knapp 1,8 Liter Hubraum.
Ja.
Der wiegt knapp eine Tonne.
Ja, wollte ich gerade sagen, eine Tonne würde ich sagen.
Tonne. Ja. Und hat einen Allradantrieb, der auch hecklastig ist. Also ich glaube 43 vorne, 57 hin oder so.
Mhm.
Oder 47 von 53 hin.
Mhm.
Was ja auch ungewöhnlich ist ein
27,
bisschen.
53 habe ich gerade gelesen, ja.
Und irgendwo habe ich gelesen, was mir auch nicht ist, ja ein 16V, aber scheinbar doch ein Freiläufer. Also wenn der Zahnriemen reißt, kriegen die Kolben keinen Kontakt mit den Ventilen.
Okay.
Das ist ja aufwendig, also sehr merkwürdig.
Ja, und was ich gelesen hatte, ist, dass er einen sehr, sehr großen Turbo hatte. Und der natürlich, also ein Nachteil vom großen Turbo bei kleinem Hubraum ist, du brauchst Drehzahl.
Ja.
Das heißt, das Auto war eigentlich, wenn du ihn bewegen wolltest, schnell, musstest du immer zwischen 4.000 und 6.000 Umdrehungen mit dem Auto fahren. Aber ich glaube, das macht schon richtig Spaß. Und dann stand in dem Test stand drin, er wäre der lauteste von allen. Und ich dachte, das ist doch gut.
Nee, was ich jetzt ganz geil finde, das war ja damals schon, war es ein Underdog.
Mhm.
Der hat halt kein großes Rennen gewonnen. Also ist einem auf jeden Fall nicht so, hat man nicht so auf dem Schirm. Also hat man das Auto nie auf dem Schirm.
Mhm.
So. Ist trotzdem kein schlechtes Auto. Also von der Qualität auch her.
Richtig.
Und es gibt halt keinen, das ist das Coole, wenn du dir jetzt so ein Auto kaufst und dann mit H-Zulassung und du irgendwie ein bisschen historischen Motorsport machen willst, wahrscheinlich bist du immer der Einzige, der mit so einer Karre aufkreuzt. Und das sowas finde ich ja charmant, ich mag das ja.
Ja, finde ich auch. Ich bin aber auch grundsätzlich, ich will nicht sagen Mazda-Fan, das wäre sicherlich übertrieben, aber ich finde, Mazda hat tatsächlich sehr, sehr gute Autos gebaut in der Zeit, auch wenn viele davon nicht so in Erinnerung geblieben sind.
Also was ich mag, sind diese diese amerikanischen Mazdas sozusagen.
Mhm. Also ja, die sind natürlich top.
Diese großen 929 Coupé aus Ende der 70er Jahre mit diesen Hardtop-Landau-Lee-Konstruktionen, wie so ein für den US-Markt ganz einfach, ganz eindeutig gemacht. Finde ich geil. Mhm. Also sieht man auch selten. Also ist, ich glaube sowieso, diese Szene, gibt es überhaupt in Deutschland für diese Autos? Keine Ahnung. Ich mag sowas. Also das ist so skurril. Das ist so, ja, finde ich geil.
Ja, ich glaube schon, dass es dafür eine Szene gibt. Gut, über Mazda MX-5 brauchen wir dann gar nicht erst zu reden. Da gibt es sowieso eine Szene. Mhm. Das ist gar keine Frage. Aber eben diese, die Alltagsklassiker vom Mazda, die finden halt nicht statt. So ein 626 oder so. Mhm. Und das waren ja damals, ich kann mich nur noch daran erinnern, die haben ja durch eine Sache wirklich geglänzt. Die waren extrem zuverlässig.
Und es gibt auch Wahnsinnssachen. Zum Beispiel Mazda MX-2 hat gar keiner mehr auf dem Schirm. Mhm. Ein kleines Coupé mit, dass der kleinste Sechszylinder gewesen, den man damals kauft. 1,8 Liter Sechszylindermotor, ne?
Von welchem Auto redest du jetzt gerade?
Von diesem kleinen Mazda Coupé.
MX3.
Oder heißt der MX3?
Ja, MX3.
Genau. Und das war der den kleinste Sechszylinder weltweit.
Genau. Krass. Der war ja so groß wie ein Tigra.
Ja.
Genau.
Ja, so ein Auto war das. 1,8 Liter Sechszylinder. Cool.
Ja, total cool.
Wahnsinnstechnik, hat gar keiner mehr auf dem Schirm.
Ich habe übrigens mal geguckt, genau nach dem, was du gerade gesagt hast, findest du sie auch nicht mehr. Weil die waren natürlich auch damals mit Sechszylinder eher selten, die gab es auch mit Vierzylinder.
Ja.
Aber fand ich auch cool, ne? Ich meine, so ein Sechszylinder, wow. Das ist ein
Sechszylinder,
so,
ne? Also, Sexappeal.
Ja, aber auch, was keiner mehr auf dem Plan hat, jeder redet natürlich, jeder kann sich an ein Calibra erinnern und, aber es gab ja auch ein MX-6.
Ja, richtig.
So. Und aber gar kein hässliches Auto.
War der MX-6 nicht baugleich mit Ford Probe? Hey, aber die beiden hängen doch irgendwie zusammen, oder? Ford und Mazda hängen ja eh zusammen irgendwie?
Ja, wobei damals die schon anders aussahen. Also der MX-6, den ich meine, optisch war ja schon komplett anders. Da war ja eher rund. Und Probe war ja, der erste war eckig, relativ eckig.
Aber haben die nicht die gleiche
zweite,
Basis?
Das mag, das kann, würde ich, also das würde ich sagen, kann super hinkommen. Zumindest mal, was die Proportionen angeht, sind die sehr, sehr ähnlich.
Boah. Ja. Ich fahre einen Mazda.
Wobei, war der nicht gleich mit dem Mitsubishi?
Nee, wer? Ford?
Ja, der Ford?
Nein.
Nee,
okay. Mitsubishi nicht so.
Da kann ich auch schneiden.
Ford und Mazda hingen, es gab ja auch hier diesen, zum Beispiel diesen Mazda 121.
Ja.
Den gab es ja auch als Ford.
Wie du meinst, es gab einmal das Ei und dann gab es noch den Canvas Top.
Genau, den Canvas Top. Und den gab es ja auch als, als Ford.
Genau, den gab es auch als Ford, genau. Wie würde es auch, wenn ich nachdenke, auch einfach wieder heißen.
Und umgekehrt, es gab den Fiesta auch als Mazda.
Stimmt.
Gab es auch. Gab es auch.
Richtig.
Kann man sich gar nicht mehr daran erinnern eigentlich.
Richtig.
Ne? Hieß der Fiesta als Mazda nicht 121? Nee, 121 war der Nachfolger vom Ei, ne? Nee, das war das Ei.
Das war das Ei. Ja, den gab es als Ei und als Canvas Top.
Genau.
Und den Canvas Top, den gab es auch als Ford. Als ich hätte fast gesagt als Pinto, aber der hieß nicht Pinto.
Nee, der hieß nicht Pinto. Ich weiß auch gerade nicht. Und der, genau, und der, den Fiesta, den Facelift Fiesta, den gab es auch als Mazda. Der hieß dann auch Mazda 121.
Richtig.
Vollkommen
richtig
bescheuert.
Richtig.
Das hast du, weiß ich noch, wie
der mit dieser kompletten gefühlten Glasfront.
Genau, und dann fuhr das erste Mal so, hä? Das war doch gerade noch ein viertüriges Ei und jetzt ist es ein Fiesta. Der Name war der gleiche. Ne?
Ja. Ja, das ist sowieso. Das war allerdings tatsächlich bei den Japanern.
Label Engineering vom Feinsten.
Ja, das fand ich bei den Japanern aber teilweise doof. Du konntest, also war ja auch so, beim Mazda 323 war ja immer irgendwie erstmal so ein Kleinwagen und dann gab es aber ja vom Mazda 323 auch einen Mazda 323F. Der hatte mit einem Kleinwagen gar nicht mehr so viel zu tun.
Aber viertüriges Coupé praktisch mit Klappscheinwerfern.
Ja, genau. Ja. Erst mit Klappscheinwerfern, dann
gab's
dann
den ja nicht ohne. Auch mit dem Sechszylinder?
Den gab es auch mit dem Sechszylinder. Ja, ein cooles Auto. Also die waren damals, kann ich mich noch dran erinnern, Mazda 323F, den wollten, also der war ja
super
der, lange mehr gefahren.
Aber es war der Rentnertraum.
Nee, finde ich nicht. Doch. Ja? Findest du?
Ja,
der F war schon.
Das war so ein Rentner, der sich auch nochmal getraut hat, grüne Streifen auf lila zu tragen. Der hat sich so ein, 100, so ein Mazda F gekauft. Der wollte nochmal richtig zeigen, was geht.
Ja, waren auch fast immer rot, die Dinger, ne?
Ja.
Fast immer rot.
Wahrscheinlich gab es die nur in rot.
Ja.
Ich kann mich an keine andere Farbe erinnern. Aber wo du gerade Mazda MX-5 sagst, der Marco hat was Cooles aufgetrieben wieder. Es kommt noch ein sehr geiler Fiat Barchetta zu mir.
Also doch?
Gelbe,
das ist ja witzig.
Eine gelbe Barchetta mit.
Und wir haben drüber gesprochen.
Aus erster Hand mit 29.000 Kilometern.
Aber wie kann das denn sein? Ich meine, wir haben doch darüber gesprochen, vor ein paar Wochen haben wir intensiv mal über einen Barketta gesprochen, über die Besonderheiten über einen Barketta und ja. Man müsste mal einen finden, der wenig gelaufen hat.
Wir haben einen gefunden.
Und der so eine Farbe hat von damals, orange oder gelb. Und das ist ein Gelb.
Also, wir haben es gefunden, ganz geil, erste Hand, 29 gelaufen, gelb mit Hardtop. Und das Hardtop gab es von Fiat nur in schwarz. Das hat der Erstbesitzer direkt in gelb lackieren lassen.
Ach, ja. Cool.
Mit Stahlfelgen?
Mit dieser tollen Stahlfelge.
Mit der tollen Stahlfelge?
Die sieht ja super aus.
Kein Leder, sondern Stoff. Mhm. Hat aber trotzdem einiges an Extras. Also das Hardtop, Lederlenkrad, das Soundsystem und so. Ganz geil. Ja, 29 gelaufen. Jetzt Marco hat den heute abgeholt. Der hat mir heute noch ein Bild geschickt. Und jetzt steht mal große Inspektion an und dann steht großer Verkauf an sozusagen, ne?
Ach, ich sehe ihn gerade. Ja, mega. Ja, mega. Genau, mega, mega.
Ist der nicht hübsch mit dem Hardtop?
Ja, aus der Perspektive ja. Von hinten, ja. Also, doch, sieht schon top aus. Ja, ja. Also,
Hammer, oder?
Ja, ist halt, was ein Hammer ist es wirklich, dass wir darüber reden und dann passiert's.
Dann passiert's, ne?
Ja. Ja, sehr cool.
Neuwertiges, also witzigerweise aus erster Hand. Mhm. Stand auch bei einem Händler. Mhm. Das ist ein Originalradio, lag im Kofferraum, dieses Barketta-Radio, kommt natürlich auch wieder rein. Ist innen drin, ist es unbenutzt, wie unbenutzt das Auto. Und scheinbar hat die Familie irgendwie, dazu gibt es noch ein gelbes Coupé, Fiat.
Ach was.
Aus gleicher erster Hand.
Okay.
80.000 gelaufen, ein 16V.
Hab ich mir gedacht.
Aber leider, ja, ich glaube, dieser Händler, wo Marco den gefunden hat, der hat irgendwie die Preise vertauscht. Die Barketta war eigentlich zu günstig und das Coupé ist zu teuer. Ist genau falsch rum. Mhm. Und das Coupé hat ja so, der Mittelteil vom Armaturenbrett ist ja ein Softlack, hat sich komplett, ist alles verklebt und aufgelöst, alles im Arsch.
Ah, ätzend.
So, und also wie willst du das in einen schönen Zustand wieder versetzen? Ne?
Ja.
Das ist ein bisschen doof. Ja, ich habe dann auch gesagt, nee, ein Coupé 16V und dann war der Preis auch zu hoch. Und die Barketta, mega, finde ich selber, mega geil. Ist eigentlich ein Auto für den Sommer. Für einen Sommer, eine I Love Affair.
Ja, genau. Ja, genau.
Und aus erster Hand, ne?
Aber du musst mal gucken, ich weiß nicht, ob du in so einem Auto mal gesessen hast. Ich weiß nicht, wie eng, also für mich ist es nicht ein Problem, aber geht das?
Geht, ja. Barketta ist bequem. Ist echt ein cooles Ding.
Finde ich auch.
Ich habe noch nie eine mit 29.000 Kilometern gesehen, aber sie wird hier auftauchen. Natürlich Bordmappe, Scheckheft, alles so, wie es sein soll.
Ich habe halt ewig keine mehr in einem wirklich guten Originalzustand gesehen, in einer, wie ich finde, besonderen Farbe. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt in schwarz haben wollen, ist auch nett.
Nicht schwarz, nicht so, also am besten ist rot, gelb,
dunkelgrün finde ich auch noch ganz
und
nett.
Das Orange halt. Ja. Also Gelb und Orange sind eigentlich die Farben.
Wobei das Dunkelgrün, dachte ich immer so, war immer noch ein Ticken zu grün und ein Ticken zu wenig dunkel. Aber das ist mein Geschmack.
Ja, ist nicht ganz so super dunkel.
Ja, genau, ist nicht ganz so super
dunkel. Nee, ich freue mich drauf, die Barketta.
Ja, dann werde ich mit deinem Tipp mal folgen. Ich werde MF Motors mal ausprobieren. Ich bin heute mit der Corvette meines Vaters hier, eine C6, die er schon seit 10 Jahren hat. Und die hat zwar schon in der Zeit auch Inspektionen bekommen, aber jetzt wollte ich mal so ein paar Sachen einfach machen, weil das Auto ist jetzt mittlerweile, das ist einer der allerersten, die hier rübergekommen sind, deutsches Auto, also Europamodell sagt man ja. Ist ein 2005er Erstzulassung, aber überall.
Übrigens hübsch in der Farbkombi.
2004er, ja, ne? Ja. Schwarz, Leder, Beige und eben alles komplett original, bis auf den Auspuff, weil der Auspuff, der Original, den hört man gar nicht. Dieser hier ist aber auch nur echt leise, ne? Hast ja gehört, der ist wirklich sehr sonor. Ich will bei dem Auto jetzt mal gucken, dass man mal so einen Getriebeölwechsel macht. Der hat ja eine Viergang-Automatik.
Ja.
Ist noch nie gemacht worden. Ist ja auch Transaxle, sollte man vielleicht mal machen, so nach 16 Jahren. Ne?
Ja.
Oder?
Ja.
Auto hat wenig gelaufen, 43.000 Kilometer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Öl da drin irgendwie nicht mehr die Eigenschaften hat, die es mal haben sollte.
Auf keinen Fall.
So. Und es ist sowieso, also wenn an dem Auto sind ein paar Sachen skurril, bei denen ich aber heute sage, gehören halt dazu, weil so das Lenkrad und so ist bei dem Auto irgendwie, was hat man sich dabei gedacht, ne? Man baut einen Sportwagen mit 400 PS, der 300 fährt und baut da ein Lenkrad rein. Erstens ist es irgendwie gefühlt ein Ticken zu groß und dann ist es von der Form her irgendwie nicht so wirklich sportlich. Und das andere ist Viergang-Automatik. Also Viergang-Automatik war ja jetzt irgendwie 2005 auch nicht mehr so richtig en vogue, ne?
Nee, und auch nicht mehr in Rufweite der Mode, wie man bei Mercedes sagt.
Genau.
Sondern schon veraltet.
Total veraltet. Und was aber er halt auch macht.
Ja,
und er fährt ganz witzig, weil es ist wirklich so, du fährst und er schaltet eigentlich schon bei 40, 50 in den vierten und dann brummelt er vor sich hin. Wenn du Gas gibst, hat er trotzdem Power und wenn du natürlich Übergas gibst, dann schaltet er zwei runter, dann knallt er dir aber auch einen in den Rücken und geht dann wie verrückt. Ist also nicht, also das ist, hat natürlich mit dem, was man so gewohnt ist von einem, ich sag mal, von einer Porsche Tiptronic oder einer Mercedes Automatik, hat das
nichts zu tun. Was haben die heute, 8 Gänge oder was, ne?
Eben, oder ja, 10, ne, 9. So, also das ist echt so ein Thema, wo ich sage, ich glaube, wenn der geschaltet wäre, könnte das vielleicht sogar noch mehr Spaß machen, aber zum Cruisen ist das auch super. Und was halt irgendwie ganz cool ist bei den C6 Corvetten, ist eben dieses Thema, mal eben kurz einen Targa draus gebaut. Ne? Das Dach ist ganz leicht, kannst du alleine machen, nimmst du raus, packst den Kofferraum und hast einen Targa. Sieht immer irgendwie speziell aus, ne? Ist so ungewohnt. Und du hast trotzdem nicht einen Orkan da drin. Wenn du die Heizung anmachst, ist es schön warm. Also ist ein Auto, macht mir doch immer wieder Spaß, den zu fahren. Ich bin mal gespannt, ob MF Motors, die kennen sich ja mit solchen Autos aus. Ne?
Also. Ja, du, dem Andreas gebe ich eigentlich jedes Auto. Hm. Und wenn er sich nicht mit auskennt, dann danach sagt er ja. Das. Und danach ja.
Ja.
So, also der ist da wirklich sehr, der würde dir auch sagen, wenn er es nicht machen würde. So, hat er kein Problem mit.
Ja, ja,
aber da sehe ich kein Thema, klar macht er das.
Nee. Witzig ist ja, ich weiß nicht, ob du unter so ein Auto mal geguckt hast, das ist ja alles so komplett glatt verkleidet und so. Das ist, also eigentlich sind die Rost, ich weiß nicht, ob bei den Autos irgendwann mal Rost überhaupt ein Problem sein kann, der Kunststoffkarosserie. Du siehst auch keinerlei Metallteile so in dem Bereich, der irgendwie dreckig, schmutzig, nass werden kann. Gut, jetzt ist der sowieso nur im Sommer gefahren worden. Also eigentlich ist so eine Corvette irgendwo ein dankbares Auto. Habe ich so das Gefühl. Also so rein von der Technik her natürlich absolut nicht der neueste Stand, aber eben eine, die funktioniert und die im Zweifel eben auch, glaube ich.
Neuester Stand, ich muss gerade wieder lachen, da fällt mir wieder unser Freund Carsten Arndt ein und seine Leidensgeschichte mit dem Golf 8.
Ja,
ich sag mal, ich habe das repostet, ist es ganz ernsthaft, Bedienungs- und Softwarekonzept, das ist doch nichts.
Ja, also ich mag...
Vor allen Dingen, weißt du, das Krasse an der ganzen Geschichte... Kann ja alles so sein, aber das Schlimmste ist doch, er hat ihn als Mietwagen gehabt. Das heißt, du kommst irgendwo am Flughafen an, kriegst einen Schlüssel in die Hand gedrückt, hast ein Mietfahrzeug, von dem du erwartest, dass es dich günstig, weiß ich, für 89 € am Tag, keine Ahnung, zu deinem Termin bringt und zurück zum Flughafen oder whatever. Aber ich will doch nicht an einem Flughafen sitzen und erstmal ein 400 Seiten Bedienungsanleitungsbuch durchblättern und dann habe ich ein Auto, was die ganze Zeit nur Kasperkram macht. Was ist das denn für ein Scheiß?
Also ich hab mir die ganzen Videos, die er in der Story und so weiter gepostet hat, ja auch genau angeguckt. Und ich habe echt gedacht, hat er jetzt, also ist das Fehlbedienung oder kann das wirklich sein? Ne? Weil ich muss gestehen, also ich will jetzt kein Bashing machen, weil das schickt sich für mich nicht. Jeder weiß, ich habe mit neuen Mercedes zu tun und da ist es jetzt blöd, irgendwie über einen Golf 8 zu reden, schlecht. Aber ich habe es halt echt nicht begriffen, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Weil wir haben, das ist ja nicht so, dass das jetzt die ersten Autos sind, die irgendwie einen Bildschirm oder eine Software haben, sondern das haben wir doch alles jetzt schon seit Jahren.
Ja, aber das ist das Größte. Ja gut, scheinbar hat das Auto ohne eine Software-Bugs gehabt. Ja, muss es ja. Oder auch
das ist ein Golf. Das ist doch ein Auto, von dem ich erwarte, dass
das funktioniert.
Das ist ein Golf.
Genau. Ja, aber ganz ernsthaft, was ich nicht verstehe, das ist auch das, was ich nicht mag bei diesen... Gut, mein Volvo ist jetzt schon wieder 5 Jahre alt. Das ist schon mal gar nicht mehr die neueste Generation von Bedienung, sozusagen. Mhm. Aber der hat noch ein paar Knöpfe. Der hat Knöpfe, die ich bedienen kann, ein paar Tasten, die ich bedienen kann. Mhm. Und Drehregler. Wenn ich laut und leise haben will vom Radio, dann kann ich tatsächlich diesen schönen Metalldrehregler und kann das regulieren. Mhm. Und der Golf hat ja alles nur Menüs und Touch, den er da hatte. Alles. Sogar die Tasten am Lenkrad sind keine Tasten, das ist eine Touchfläche. Alles Touch.
Ja, also
ey, das ist doch vorprogrammiert. Wenn da irgendwo ein Bug drin ist, dann geht doch gar nichts mehr.
Ich war total verwundert. Und die Dinge, die er gezeigt hat...
Und ganz ernsthaft, das ist ein Golf GTI gewesen, ne, glaube ich.
Mm-hmm, kann man sein.
Das Auto kostet ja auch schon 40.000 €.
Bestimmt. Also wahrscheinlich lachen jetzt unsere Hörer und sagen 40, 50.
Ja, ey, also, ganz ernsthaft. Also ich habe da auch, da habe ich kein Verständnis für. Ey, hier VW, wenn ihr hier zuhört, weil ich kann Bashing machen, ich verkaufe keine Neuwagen. Seht mal zu, dass das einen Griff kriegt und mal wieder ein paar Tasten ins Lenkrad baut oder irgendwo hin, dass man das Auto mal fehlerfrei bedienen kann überhaupt. Da geht es ja schon mit los. Guck mal, Problem Touch, ne? Ich habe echt dicke Wurstfinger. Wenn ich auf so eine Touchfläche komme, sind eh drei Funktionen gleichzeitig an. Weißt du, das ist doch alles Kacke. Ne? Macht doch keinen Spaß.
Ja, und ich, also besonders in Erinnerung ist mir das Video, bei dem er durch eine Baustelle fährt und das Auto eben die gelben Linien nicht von den weißen Linien unterscheiden kann oder vielmehr. Er sagt, dass er nicht richtig fährt, die ganze Zeit pling, pling, pling macht. Also ich meine, so eine Baustelle ist ja im Zweifel auch mal einige Kilometer lang und das Auto macht die ganze Zeit pling, pling, pling. Ich habe dann so gedacht, das kann doch kein Problem mehr heutzutage sein. Und die Software, die kommt doch auch von Herstellern, die das wahrscheinlich, auch für die Automobilindustrie für viele machen. Und das ist jetzt auch nichts Neues, ein Lane Assist oder eben auch eine Distronic und so weiter. Aber ich habe es dann nochmal ausprobiert mit meinem Auto. Mein Auto macht das. Also, du hattest es vorhin erzählt, dein Auto schaltet es dann aus.
Nee,
das
der ist Volvo, auch legitim. Was der Volvo nicht kann, ist, wenn du in die, also wenn du auf normal, also hast links und rechts weiß funktioniert, kommst du in eine Baustelle, da ist dann weiß und da ist vielleicht ein gelber Streifen oder so oder plötzlich eine andere Linie, dann funktioniert der nicht. Der Lane Assist. Also dann kann ich nicht, wie heißt es hier?
Ja, den Lenkassistenten.
Ne? Ja, kann ich den nicht selbst fahren lassen.
Genau. So.
Dann aber funktioniert der von vornherein nicht. Geht nicht. Ich kann ihn gar nicht einschalten. So, da gibt es auch keine Fehlfunktion. Fertig aus.
Ja, wie gesagt. Ja? Also ich fand's tatsächlich auch echt
strange. Da habe ich dann nochmal überlegt, da muss ich echt sagen, hey, Hut ab. Bei meinem Volvo, der ist Baujahr 2016. Ich habe da, also mit der Software, ich habe da keinen Stress. Das Einzige, was mich nervt, ist diese Funktion. Die haben ja diese, die erkennen ja, wenn einer entgegenkommen würde, so ein Kollisionswarner. Und es gibt, wenn ich von einem Spüttel nach Eppendorf rüberfahre, gibt es nach der Osterstraße so eine Kurve.
Ja,
und immer wenn ich diese Kurve fahre mit dem Auto, geht der an, weil da sind so Parkplätze an der Seite und da denkt er jedes Mal, mir kommt ein Auto entgegen.
Aber das ist
harmlos.
Echt, nee, und das ist tatsächlich auch eher normal, weil er natürlich eher immer einmal mehr warnt als einmal zu wenig.
Okay.
Und das finde ich ist auch okay. Und dass sich Systeme manchmal untereinander stören und dass manchmal Dinge auch nicht funktionieren, das ist auch alles okay. Aber das, was Carsten da erlebt hat, war tatsächlich gefühlt echt zu viel.
Nee, macht doch keinen Spaß. Ach so, ich muss noch mal eins sagen. Ich habe irgendwo wieder so einen Testbericht gelesen, wo wieder geschrieben worden ist, oh, Volvo, diese Menüführung, das ist eine Katastrophe in den neuen Volvos, bis man sich damit zurechtfindet. Ey, sorry, ganz ernsthaft, das ist Tester-Scheiß. Das ist total bescheuert eigentlich, weil du stellst es dir doch einmal ein, dein Auto, und dann fährst du es und das war's. Ich habe mal überlegt, in diesen zweiten Ebenen der Menüs, wann ich das letzte Mal in meinem Volvo da drin war. Ey, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich brauche das doch gar nicht.
Also man muss ja tatsächlich sagen, die meisten Sachen stellt man ein und das macht man auch, wenn man im Auto sitzt und sich einmal dafür Zeit nimmt. Dann stellt man das ein, dann hat man vielleicht nochmal jemanden, der vielleicht nochmal einen Kniff mehr weiß, der ihm sagen kann, das machen wir so und das machen wir so. Und dann sollte das Auto eigentlich in den Grundfunktionen so konfiguriert sein, dass es das tut, was du erwartest.
Macht es automatisch. Wenn ich mich mit, ich habe ja zwei Schlüssel, wenn ich mit meinem Schlüssel ins Auto komme, stellt sich mein Sitz, alles funktioniert einwandfrei, da stellt sich alles ein, ich muss nichts machen, ich brauche diese ganzen Untermenüs gar nicht.
Also ganz, ganz interessant, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil du auch von Tests redest. Es gibt in der neuesten Automotorsport einen sehr interessanten Vergleichstest für mich ganz persönlich, weil immer dann, wenn eine neue S-Klasse auf den Markt kommt und der erste Test kommt, entscheidet sich eine Menge, weil eigentlich erwartet jeder von der S-Klasse, dass das beste Auto der Welt ist. Ich persönlich erwarte das immer und sehe das auch so. Ich kann es vorausnehmen, die Automotorsport sieht das, glaube ich, auch so, wenn man das Testergebnis sieht. Aber ich will euch mal ein paar beeindruckende Dinge tatsächlich sagen, die mich ganz persönlich wirklich beeindruckt haben. Also zum einen stellen die Frage, und das finde ich interessant, 2338 Kilo schwer drückt der Audi A8 auf die Waage, trotz Audi Space Frame. Erinnern Sie sich an den A8 von 1994, den Leichtbau-Weltmeister? Heute ist der S 223 Kilo leichter und der 7er 279 Kilo leichter als
krass.
Der Audi. Also,
wo ist der Vorsprung hin?
Was ist in dem Audi 223 Kilo schwerer?
Betonplatten.
Also ehrlich, also wirklich 223, gut, jetzt ist das nicht ganz fair. Also ich muss, ganz fair ist das nicht. Die vergleichen hier unterschiedliche Antriebskonzepte. Es ist ein Audi A8 60 TFSI, ein E-Quattro, der hat Batterien und die Batterien wiegen natürlich. Der Mercedes hat keine, weil es ein konventioneller Antrieb ist. Die haben den ganz normalen S500 4MATIC genommen, weil es eben die Plug-in-Hybrid-Variante jetzt auch noch nicht gibt. Also von daher nicht ganz fair.
Gewicht ist ja eh ein Thema. Die Dinger wiegen doch heute alle 2 Tonnen.
Ja.
Selbst ein Volvo V60 wiegt 1,9 Tonnen, da reibst du dir die Augen.
Ja. Ja, und was halt hier steht, und auch das ist wahrscheinlich nicht en vogue, und deshalb finde ich es wieder gut, dass die Automotorsport mutig genug ist. Sie lassen in einem Auto, in dem der BMW nämlich auch ein 745e ist und der Audi auch ein Plug-in-Hybrid ist, lassen sie den Mercedes mit konventionellem Antrieb angetreten und sagen, auch ohne Hybrid effizient und stark motorisiert. So, also, weil nämlich Effizienz bedeutet nicht immer, dass das Auto ein E haben muss.
Natürlich nicht.
Ja. Ich, also wirklich, wir sind alle mega gespannt.
Wir spulen noch mal drei Podcasts zurück und ich sage wieder eins. Die E-Mobilität ist ein Fliegenschiss in der Automobilgeschichte.
Tja, ich bin gespannt.
Ich warte auf die E-Fuels. Leute, macht hier, entwickelt mal schön weiter. Dass ich den, jetzt geht es ja los. Es gibt irgendwie, eine Sache habe ich gelesen, einen Sprit, der besteht aus einem großen Teil aus...
alten, recycelten Volvo.
Ja. Du hast auf jeden Fall, irgendwie, war das denn? 20% CO2-Ersparnis.
Ja, habe ich auch gelesen, den Artikel.
Ganz interessant. Aber, ja. Da hat dann direkt, das habe ich ja gepostet und dann hat er direkt eingeschrieben, ja, und warum ist das dann so teuer? Müsste ja billiger sein. Ich glaube, das Problem ist auch zum Beispiel dieses V-Power Racing von Shell, was ich immer tanke. Hallo Shell. Oh. Ja, ist er nun mal mit der beste Sprit für alte Autos. Also das ist nur so teuer, weil das ein logistisches Problem ist. Das ist nicht so teuer, weil da irgendwie, weil das Benzin teurer wäre. Mhm. Sondern du hast ja normalerweise aus großen Raffinerien kommt ja in einem Tanklastzug das Grundbenzin an und oben drin ist eine Kassette und auf Knopfdruck wird ja während der Fahrt gemischt, sozusagen. Aus der Kassette kommen ja die Zusätze da rein. Mhm. Aus der Raffinerie, ja? Mhm. Und da entscheidet sich auch, ob aus diesem Grundbenzin Aral super wird oder Shell super wird.
Okay.
So. Okay. Das geht mit diesem V-Power Racing nicht, weil das Grundbenzin eigenes und anderes ist. Mhm. Es ist tatsächlich nicht irgendwie Super Plus mit Affenpipi, sondern es ist ein eigener Sprit.
Okay.
Und dieser eigene Sprit, genau das ist das gleiche Problem bei Aral Ultimate 102 auch. Mhm. Diese Spritsorten müssen einzeln transportiert werden und einzeln gelagert werden. Das ist das Teuerste an der ganzen Geschichte.
Ja, ja, klar. Und dadurch, dass sie natürlich lange nicht in der,
in der Literzahl
rausgehen. Genau.
So, also der größte Knackpunkt, übrigens, Aral Ultimate 102 hat ja 102 Oktan. Mhm. Sind wir, glaube ich, in Europa weit die Einzigen, die das haben, ne? Es gibt nur eine Raffinerie, die das machen kann, irgendwie Duisburg oder so, und die gehört halt Aral. Mhm. Die anderen sind gar nicht in der Lage, das herzustellen.
Ja, manchen Autos tut man mit diesem Sprit tatsächlich echt einen super Gefallen.
Nee, es geht hier um, das ist hier nicht irgendwie Voodoo, nur weil da ein paar mehr Oktan drin ist, blub, blub, sondern bei den alten.
Jedes Auto, aber bei manchen Autos ist das tatsächlich.
Ja, bei den alten Autos geht es halt darum, so wenig wie möglich Methanol und Ethanol da drin zu haben,
genau,
um die alten Leitungssysteme zu schonen. Und das sind die beiden einzigen Spritsorten, die das wirklich zuverlässig machen, sozusagen. Ne?
Ja,
genau. Das ist tatsächlich so. Ich tanke nur Shell V-Power Racing oder Aral Ultimate 102. Ist halt, ich kann nicht anders.
Tja.
Danke, Wolfgang. Der Wolfgang, falls Wolfgang zuhört, weiß, dass er gemeint ist.
Ja, gibt es ja auch so interessante Shell-Karten und so weiter, hatte ich auch mal, mit denen man dann den Sprit auch deutlich nochmal günstiger bekommt.
Das mache ich alles nicht.
Also.
Dieser V-Power-Deal oder was, ne?
Ja, genau.
Ja, aber dann musst du mal genau durchlesen. Du bist ja gebunden.
Ja, ja.
So, was nützt mir das, wenn ich keine Shell-Tankstelle finde?
Ja, das ist richtig. Aber für mich ist das kein Problem, weil ich
neben der Shell wohne.
Nee, weil ich wenn dann tanke ich das natürlich Öl Mustang, weil der braucht so viel Oktan wie möglich.
Ach so,
und,
Aral Ultimate.
Und mit dem Auto fahre ich tatsächlich ja nicht, fahre ich ja wirklich nur in Hamburg und Umgebung. Ja. Also das ist von daher, und ganz ehrlich, ich tanke dreimal im Jahr. Also
natürlich fährst du nur in Hamburg rum, deshalb hatte ich auch die Soko-Autoposer gekriegt.
Geht das schon wieder los? Was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, also wir kriegen ja eine Menge Resonanz, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen.
Und nicht gekühlte Currywürste.
Das passiert auch, ja. Grundsätzlich, also auch ich freue mich grundsätzlich über jeden, der schreibt, egal was es ist, ob es auch eine Kritik ist oder vielleicht auch ein Hinweis. Das ist nämlich sehr, sehr wertvoll. Wir merken ja manchmal auch nicht, wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht den einen oder anderen ja, vielleicht nicht schmeckt. Manchmal ist es auch so gewollt, aber bei vielen Dingen auch eben nicht.
Ganz ernsthaft, das ist mir total egal. Soll er einen anderen Podcast hören?
Nein.
Guck mal, schnell zurückrudern. Everybody's darling. Scheiß drauf. Entweder willst du unseren Podcast hören, wie er ist, oder nicht.
Ende. Das ist natürlich,
das ist ja unser Erfolg ist doch, dass er so ist, wie er ist.
Ja, stimmt.
Und wenn jetzt irgendwie, wir haben irgendwie, wie viele Zuhörer haben wir,
Frank, nee, ungefähr? Ein paar.
Also wir haben schon sehr viele. Und wenn da mal einer dazwischen ist, dem es nicht passt, das tut mir tut mir nicht leid, das ist mir egal, ehrlich gesagt.
Das ist auch im Zweifel natürlich ein Stück weit normal. Was man halt wissen muss, ist, wir sind nach wie vor ein, ich sag mal, nicht kommerzieller Podcast,
genau,
der keine Sponsoren hat. Nee. Alles, was wir machen, was ich mache, wenn es um Instagram-Posts und so weiter geht, das muss ich irgendwie, ich sag mal, zwischen Aufstehen und Badezimmer, zwischen weiß ich nicht was, wann, wo machen. An all diese Themen, die damit zusammenhängen, dass man im Zweifel auch seine Verbreitung vergrößert, das sind alles Themen, die kannte ich vorher gar nicht. Also es gibt keinen Spezialisten, der uns berät, mich berät, irgendwas macht. Wir machen es einfach. Wenn jemand da Tipps hat oder Lust hat, mir da den einen oder anderen Hinweis zu geben, bin ich dafür natürlich sehr offen.
Es ist tatsächlich, ja, muss auch so, mal sagen, hier, Frank verschickt ja die ganzen Aufkleber.
Ja.
Die verschickt tatsächlich, ganz ernsthaft,
jeder, Leute, kennt jetzt meine, jeder kennt jetzt, und die werden alle lachen, jeder kennt jetzt meine Schrift.
Weil der ich Frank weiß gar verschickt, nicht, wer
die schreiben geht.
Also Frank sitzt da selber und verschickt die privat.
Yes.
Und auch das Porto, also es gibt hier keine, so, selbst mich hat er nicht nach Porto angehauen. Frank finanziert das sogar selber. Das heißt, die Aufkleber, wenn du so einen Aufkleber hier bestellst bei uns, lieber Zuhörer, dann ist der Frank zu lieb und schenkt dir den von seinem sauber verdienten Geld.
Genau, weil ich das alles auch nicht so kompliziert machen möchte und ich jemand bin, das erzähle ich dir nachher nochmal, Jens, der tatsächlich in der Regel über Geld nicht spricht. Aus uns beiden geht es ja auch gar nicht mal so schlecht vermutlich. Und von daher, wir sind unkommerziell. Ja, ich weiß, du hoffst noch auf die Lotto-Millionen.
Ja, ich hoffe auf die Lotto-Millionen, damit ich bei Dr. Konradsheim den Clubsport kaufen kann.
Genau, also eins ist auch klar.
Ne? Übrigens, da habe ich mich super drüber gefreut. Dr. Konradsheim hat mir geschrieben.
Ja, das fand ich auch sehr nett.
Der hat mir geschrieben, er hat sich bedankt, dass wir ihn im Podcast erwähnt haben. Sorry, ich habe ihm zurückgeschrieben, mir ist es eher eine Ehre, dass ich ihn erwähnen kann, sonst, dass ich ihn überhaupt persönlich kenne, mit ihm gesprochen. Ich finde, der ist, ich schätze den sehr. Mhm. Also der ist eigen auch, klar, ich schätze den total, auch seine Arbeiten. Ich finde auch, das, was der an Porsche, also das Wissen, was der Mann hat, ist Wahnsinn. Und auch die Autos, die er anbietet, das hat alles einen Background. Mhm. Weißt du, also stehe ich total drauf. Und ey, wenn ich im Lotto gewinne, ich kaufe sofort den Clubsport bei ihm. Ich schwöre es euch, Leute. Ich sitze im Flieger, flieg nach Wien und hole die Karre ab.
Und genau das, was du gerade sagst, ist eben gerade das Schlimme. Wenn ich mir vorstellen würde, also nochmal, wie gesagt, mir geht's gut, hätte ich mehr Geld, würde ich noch mehr Dummheiten machen.
Ja.
Ja, also, ja, das hört nicht auf. Ne?
Nee. Meine Frau hat letzte Woche wieder zu mir gesagt, ich wäre in keinster Weise erwachsen.
Ja, meine Frau formuliert das anders. Ich hatte überlegt, ob ich sage, wenn ihr Lust habt und ihr habt irgendwelche Dinge, die ihr loswerden wollt, die mit Auto zu tun haben, dann schickt mir die. Und dann habe ich so gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann, ganz ehrlich, so, wenn ich das sage und es wird gesendet, dann ist ein anderes Schloss in der Tür. Wenn ich
es wird komme. Gesendet, weil du schneidest es jetzt nicht mehr raus.
Das ist so crazy.
Gehört dazu.
Es kommen irgendwelche Pakete und es sind Bücher drin und es ist dies drin, es ist das drin. Ja, und sie guckt mich immer mit großen Augen an, versucht dann noch einen Platz dafür zu finden, es wegzusortieren. Oder sie schleppt es gleich in den Keller, was mir immer, es tut mir immer leid, weil ich sage dann immer, ich bringe das dann am Wochenende in den Keller und wenn ich den nächsten Tag komme, ist es weg.
Ich brauche neue Lederpflegetücher für meinen Volvo, dann lande ich in so einem Online-Shop von irgendeinem Volvo-Händler, dann bestelle ich mir die Lederpflegetücher, aber 3 Pakete natürlich direkt und jetzt kommt nicht so, die ist im Angebot, da gibt es ja noch die Trinkflasche jetzt in Quarzgrau mit Volvo-Logo drauf, ja, habe ich die auch noch bestellt. So, dann packe ich das zu Hause aus und meine Frau nur, da stehen eh schon Millionen von Trinkflaschen von den beiden Jungs und so. Wozu wir die Trinkflasche brauchen? Weil die letzte habe ich zerstört, die letzte Volvo-Trinkflasche habe ich selber, ich Idiot, habe die in die Spülmaschine gehauen, das konnte ich nicht ab. Der war zu heiß in der Spülmaschine hinterher. Und ich habe jetzt nur den Kommentar geerntet, ob ich jetzt wieder so eine Flasche zerstören will, was das soll, dass ich schon wieder eine kaufe. Also ich kaufe auch permanent so ein Autokram und kommen wieder Bücher an und Automodelle.
Ja,
und,
ja, ja ist halt ich habe es ja gestern gepostet. Gestern kam ich nach Hause, war das BX19 GT Prospekt.
Ja, habe ich gesehen, ja. Geil.
Und das ist ja immer so dieses, du musst das Prospekt, natürlich liegt schon daneben die Automotorsport mit dem Bericht von damals.
Richtig, ne? So gehört sich das.
Und dann entwickelst du ein Gefühl dafür und sagst, guck mal, 1000 Kilo hat der BX damals so gewonnen. Welches Auto wiegt heute 1000 Kilo? Ja. Und für 1000 Kilo fand ich, war der BX relativ groß. Also richtig. So und 105 PS, also das hat bestimmt damals richtig Spaß gemacht.
Ach, hier, wo bei Citroën sind, hier hört man zu bei Citroën.
Was ist
wo bleibt eigentlich? Wo bleibt eigentlich unser kleiner Ami? Ja,
wo bleibt unser
jetzt, Ami? Jetzt lese ich, dass in Washington rumfährt demnächst als Mietwagen und jetzt kommt schon die nächste Variante auf den Markt, Cargo, mit nur einem Sitz und der Rest ist Ladefläche, 400 Kilogramm Zuladung. Toll, dass es in Frankreich ein Cargo gibt. Wo bleibt hier mein Ami? Ich will hier in Hamburg einfahren.
Genau.
Also wir fahren den, ihr könnt uns den auch zur Verfügung stellen. Ich lasse mir hier von Vattenfall so eine Wallbox an die Wand schrauben irgendwie. Wir fahren den wirklich, wir machen Werbung für euch, Citroën. Bringt mal so eine Karre her.
Ja, was ist denn da los? Ja, das ist irgendwie tatsächlich irgendwie auch interessant, ne? Wenn man so angefixt ist von etwas und das kommt dann nicht, ne. Dann wahrscheinlich kippt das dann irgendwann und dann sagt man, okay, jetzt ist
dann ist vorbei. Nicht mehr. Dann lieber ein so. E-Golf, ne?
Ja,
genau.
Ja, da frage ich lieber Carsten nochmal.
Nee, lieber ich zu Citroën Ami, da freue ich mich drauf, aber wir freuen schon so lange da drauf, ne?
Ja, genau. Und ich meine, wir wollen ja wirklich sowas mal fahren, damit wir nicht immer mit so V8 und solchen Sachen hier durch die Gegend fahren müssen. Ne? Wir werden ja quasi gezwungen, weil wir keinen Ami kriegen.
Ja, ist richtig. Ja. Hört das bei Citroën einer? Weiß ich nicht, schreibt uns an.
Ich weiß das nicht. Ich habe aber auf jeden Fall, das habe ich ja auch mal kurz gepostet, da kann ich euch nur den Tipp geben. Als ich dann ins Netz gegangen bin, damals beim Kauf des BX und gesehen habe, dass wirklich Citroën und ich, sorry, das macht kein anderer Hersteller so gut wie die. Die haben tatsächlich ihre ganzen alten Modelle, ähnlich wie heute moderne Fahrzeuge im Konfigurator sind, dargestellt. Das heißt, man kann dort den BX, aber auch alle anderen Modelle in 360 Grad, man kann da rein, man kann da raus, man kann alte Prospekte sich angucken, alte Preislisten sich angucken.
Ernsthaft?
Ja, diese Seite ist richtig krass. Richtig, richtig krass.
Wie die offizielle Citroën-Seite.
Ja, offizielle Citroën-Seite. Wirklich in einer mega Qualität. Also ich war total erstaunt, ich war total baff, weil ich das super finde. Und Citroën hat ja eine Klassik-Historie und zwar ja. Eine sehr gute klassische Historie. Und ich finde das super, dass sie das machen. Wirklich jedes Modell. Du kannst da, du hast dann so eine riesen Übersicht, kannst du anklicken und dann kommt das, kannst du dich reinzoomen in das Auto, kannst 360 Grad von innen dir das alles angucken.
Okay.
Wirklich, wirklich top. Und eine Sache nochmal, was ich auch ganz cool fand, ich hatte es ja gesagt und du hattest das auf den ersten Blick nicht so gesehen. Ich habe mich nochmal mit den Sitzen vom BX beschäftigt. Das ist tatsächlich Tweed, also Wolle. Also tatsächlich Tweed.
Geil.
Also, und zwar beim 19 GT ist das Serie gewesen. Bei allen anderen gab es das irgendwie
ist als Option. Ist es echter Harris-Tweed oder ist es China-Tweed? Ja,
ist echter kaledonischer Tweed.
Ist Harris-Tweed, richtiger Tweed.
Ja. Ja, cool, oder? Also, die haben tatsächlich damals auch so ein Wollsiegel gehabt. Wahrscheinlich von echten französischen Landschafen oder
geil,
so.
Geil, ne?
Also, ja.
Ach, das finde ich übrigens schön. Bei Volvo gibt es jetzt so ein Tailored Wool heißt das. Gibt es auch einen Wollstoff jetzt anstatt Leder. Kostet so viel wie Lederstoff. Mhm. Und da ist aber ein Recyclinganteil drin, irgendwie Kunststoffrecyclinganteil. Sieht mega aus im Original. Finde ich total schön.
Das wird auch tatsächlich, also da bin ich mir sicher, das wird auch kommen. Also ich glaube, wir werden dann irgendwann auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass irgendwie Kuhhaut im Auto ja ganz nett ist, aber es andere Stoffe gibt, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind.
Nee, wobei, man sitzt da auch gut drauf auf diesem Wollstoff.
Ja, absolut. Ja,
also gar keine Frage. Auf dem Leder ist oft so kalt und so. Da habe ich mir Sitzheizung an.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, auch da wird irgendwann mal ein Umdenken stattfinden. Wobei ich einfach auch echt nicht weiß, sorry, habe ich mich noch nie beschäftigt, ich glaube auch kaum, dass die Rinder dafür gezüchtet werden. Ne?
Pff, nee, glaube ich auch nicht.
Nee, also, naja.
Dem wird das Fell über die Ohren gezogen. Die Schinkenhälfte geht zu McDonald's. Und die Haut geht zu Volvo. So ist es.
Ja, Jens, wir könnten eigentlich, zum Abschluss haben wir nämlich beim letzten Mal auch nicht gemacht, nochmal eine Runde Quartett-Roulette spielen.
Ich nehme mir noch was drauf. Ist das nicht ein bisschen lang?
Ja, nee. Eine Runde Quartett-Roulette, das ist ja nie lang. So,
Ja, stimmt, die Quartett-Roulette-Runden sind meistens durch dein Wissen begrenzt.
Oder durch deine Lust. Ach, weißt du was, komm, ich hab das erste begriffen hier.
Zeig mal, wie heißt das denn?
Du, es hat kein Deckblatt.
Hat kein Deckblatt. Quartett ohne Deckblatt heißt
es. Ja, das Quartett ohne Deckblatt. Das ist tatsächlich auch schon so ein gebrauchtes. Zieh mal was. Ich habe vorhin mal. Ja, zieh mal. Vielleicht ziehst du ja was Schönes. Ja.
Jetzt. Marie, ich habe zwei gezogen aus Versehen. Sind immer beide scheiße.
Echt doof.
Das sind beide Silber.
Also,
ja, kommen beide aus dem gleichen Land.
Okay, Amerika?
Nein.
Okay. Frankreich?
Nein.
Deutschland?
Nein.
England?
Japonaise.
Ah, okay, Japaner?
Ja.
Okay. Wenn ich mir das Quartett so angucke, dann ist das ja irgendwie so, ich würde sagen, Anfang 80er?
Mhm.
Japaner Anfang 80er?
Also zwei Rentnerschleudern hier, du.
Echt?
Ich habe hier einen silbernen Mazda 626 Fließheck mit 90 PS.
Nee, nicht, dass wir gerade drüber gesprochen
Doch.
Haben, oder was?
Ja. Und die andere Karte, weil ich aus Versehen mit meinen dicken Fingern zwei, ist ein Mitsubishi Galant Turbo Diesel. Und jetzt musst du mir mal verraten, wie das gehen soll. Das sind natürlich wieder so Fabelwerte. Wie soll dieser Turbo Diesel, der hat angeblich 84 PS, wie soll der denn in 12 Sekunden auf 100 sein mit der Limousine? Im Leben nicht.
84 mit so einer, irgendwie der Galant war ja auch, Entschuldigung, ja doch, das war ja ein schweres Auto, ne?
Ja, im Leben nicht.
Ja.
Der Turbolader, der hat so eine Gedenksekunde damals gehabt, der sind schon 5 Sekunden rum, bevor der überhaupt hier irgendwie Druck aufgebaut hat.
Ja, Wahnsinn, aber seltenes Auto übrigens. Der Mitsubishi, der hier abgebildet ist, ist tatsächlich ja ein altes Modell, da sieht man auch Konstruktionen eher 70er.
Mittleres Modell ist das, ne?
Ja,
schon
aber...
Schon Facelift.
Wenn du das sagst.
Nee, der erste hat ja eine schräge Front gehabt, wie so ein 5er BMW mit Doppelscheinwerfern.
Stimmt, stimmt. Der sah so ein bisschen Alpha-mäßig aus.
Genau, richtig. Das ist doch schon hier.
Und der 626 ist tatsächlich dieses Auto, was ich vor Augen habe.
So schlimm.
Was damals aber in jeder ADAC-Pannenstatistik Platz 1 war.
Ja, aber das ist das ist sowas von unsexy.
Ja.
Die Stützstrümpfe von Ignaz.
Weißt du, ja, da waren sie wieder. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich ziehe auch zwei.
Ja?
Ja, klar.
Ja, die Karten sind aber auch so dick irgendwie, man kann die gar nicht
machen. Ja, die sind schon so bespielt. Ich glaube, es sind zwei. So, was haben wir denn hier gezogen? Oh, zwei coole Renner. Also, ach, weißt du was? Nein, nee, kann auch nicht sein. Ich hätte jetzt fast gesagt, das Quartett könnte Turbos heißen. Weil nämlich, ja, war ja ein Turbodiesel.
Ja.
Der 626 ist aber keiner. Aber die beiden hier sind Turbos. Also, ich habe einen deutschen und einen französischen Turbo hier am Start.
Renault Fuego Turbo?
Nee, cooler. Hast du auch hier.
Ein R5 Turbo 1.
Ist ein Turbo 2.
Ja.
Und das andere ist ein deutscher Turbo.
Porsche Turbo.
Ich sag mal PS, wobei, boah.
Sag mal die PS.
177.
Porsche 924.
Richtig.
Ja.
Porsche 924.
924, Turbo. Aber Turbo 2 schon, weil der Turbo 1 hatte nur 170 PS.
Genau.
Der Turbo 2 hatte dann, es war das erste Auto mit einer komplett digitalen Zündung übrigens.
Ach was, okay.
Ja. Und daher kommen diese 7 PS.
Okay, witzig, weil das Auto, also ich finde, was ich ganz witzig finde bei dem hier ist, das gab es ja tatsächlich, der hat diese zweifarbige Lackierung, unten rot, oben weiß.
Gab es als extra, gab unten rot, oben weiß, dann gab es Silber mit Rot,
genau.
Silber mit Rot, Silber mit Blau.
Genau, ja. Genau. 230 km/h, schönes Ding.
Ja.
Schönes Ding. Ist wenigstens das Auto abgebildet, was es auch wirklich ist. Wir haben das ja schon oft gehabt beim Quartett, dass das irgendwie nicht gepasst hat. Ne?
Ja.
Ja, und der R5 Turbo, der hier ist, ist ein blauer,
ist übrigens, typisches Renault. Der 924 Turbo hat mit dem 924 relativ wenig zu tun.
Mhm.
Und zwar, ich glaube sogar Einlass- und Auslassseite sind eine verschiedene. Also der Motor ist genau anders.
Mhm.
Also klar.
Auf einer Seite.
Und hat 5 Loch anstatt 4 Loch, hat eine komplett andere Bremsanlage. Bremsanlage ist eine Mischung aus, ich meine, 928, 911 SC-Teilen.
Mhm.
Und also das ganze Auto hat mit dem normalen 944, boah, also das sind schon erhebliche Unterschiede.
Ja, und das waren damals richtig geniale Werte. 7,2 Sekunden von 0 auf 100 waren damals Top-Werte.
Ich habe ja einen gehabt, also es ist unglaublich, wie der schiebt. Ja, ne? Der schiebt bei 180 einfach noch weiter. Also der hat richtig Druck. Der ist halt so schnell, wie ein Porsche 911 in der Zeit war, ein SC war.
Unglaublich.
Na, also
ja, unglaublich. So. Ja, ja, unglaublich.
1981 lief 911 SC auch 230 mit Ach und Krach 225. So. Und das kann der auch. Ja, also ein tolles. Ich hatte den ein Jahr lang. Ich hatte einen weißen HHYY924. Ich für einen Klicker und Knopf gekauft. Und
das wollte ich gerade sagen. Jetzt erzähl mal, wann war das ungefähr?
Das ist vor 10 Jahren gewesen. Der war weiß und hat Nadelstreifen schwarz gehabt. Mhm. Ich für einen Klicker und Knopf in Freiburg gekauft. Der hatte nämlich Probleme mit dem Turbolader. Das war schon überholt irgendwie. Und der Krümmer war nicht in Ordnung. Der hatte wohl mal einen Riss und so. Und der lief. Tatsächlich waren das Kleinigkeiten. Also ich habe das hier für ganz wenig Geld hinterher reparieren lassen alles. Mhm. Danach lief der einwandfrei und ich habe den für mehr als, also gekauft habe ich ihn, glaube ich, für 4.900 Euro und verkauft habe ich den für wesentlich mehr. Es war ein richtig gutes Auto, nämlich richtig schön original, weiß, Nadelstreifen.
Mhm. Weißt du noch eine Laufleistung ungefähr?
Der war 120.000 gelaufen.
Jetzt sag mal, was sowas heute Marktwert hätte?
Ja, schwierig. Also diese Turbo, also überhaupt der 924, dieser Transaxle-Markt überhaupt, ich sehe den ja so, da ist immer so so ein Backstein auf der Bremse.
Ja,
also. Das haut nicht so richtig rein. Ich würd mal sagen, 924 Turbo, 120 gelaufen, ganz.
19,9? 16,9? Oder? Ja, doch, über 20.
Nee,
nein, nicht über auf 20. Keinen Fall, ne? Nee.
Dann müsste er schon wahnsinnswert haben. Dann müsste irgendwie 50 gelaufen sein. Und dann müsste er auch so wie im Prospekt sein. So Silber mit Blau.
Ja, ja, genau.
Innen drin Schottenkaro, weißt du, so richtig geil. Aber trotz, selbst dann glaube ich, der Markt ist klein für die Autos.
Also eher 13,9.
Nee, das ist irgendwie, kann man gar nicht sagen. Der Markt ist einfach beschissen klein für die Autos.
Ja, ich genau. Also weil 924 ist auch echt komisch, weil er eigentlich in seiner, wenn man ihn wirklich mal betrachtet, in seiner Grundform, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ein total besonderes Auto ist in der Form.
Der also, ist zeitlos.
Der ist, ja.
Guck mal, der ist 75 rausgekommen.
Das glaubt man immer nicht,
Das ist... Das ist 46 Jahre her und er sieht immer noch nicht alt aus.
Nee, stimmt.
Und das ist das Problem
von dem Auto.
Ja, es sind so Autos, ich finde immer, ein Roh 80 zum Beispiel ist auch so ein Problem. Mhm. Ein Roh 80
der wirkt nicht so
ist alt, 50 ist. Jahre alt, sieht aber nicht aus wie ein Oldtimer.
Stimmt.
Sondern sieht aus wie ein Gebrauchtwagen.
Ja.
Und denen fehlt dann so dieses Herzerwärmen, dass man sagt, ach, guck mal, ein Oldtimer, weißt du, wie ich meine? So, ach, guck mal, dieses schöne alte Auto. Sondern es ist zu zeitlos. Und dann wird es schwierig.
Crazy.
Ja. Ja, ist ein U80, hat auch keinen brutalen Marktwert.
Nee.
Irgendwie.
Ist auch
ein geniales Auto. Ich bin ja schon gefahren, die Dinger. Hammer.
Ja,
Wahnsinnstechnik.
Sagen viele, gibt ja auch eine sehr eingefleischte Fangemeinde, aber außerhalb der Fangemeinde wird schwierig.
Ja, es ist auch, der Marktwert ist auch nicht besonders und das ist dann wieder das Problem, der Marktwert ist nicht erschreckend hoch, also gibt auch keine erschreckend viel Geld aus, um die Autos zu erhalten.
Ja, ja. In dem Sinne...
erhaltet eure schönen alten Autos, schickt uns Bilder davon, wir freuen uns.
Das genau, super, ganz
mit,
genau.
Am besten mit 2 aus... Oh, hab ich gepostet, ein Lamborghini Diabolo mit einem 2 aus 11 Aufkleber. Ach,
auf der Seite. Du hast die Aufkleber auch bekommen, ja. Habe ich auch bekommen.
Rot. Nee, er hatte das gepostet auf seiner Seite, auf Facebook auch, und das habe ich repostet.
Ah, ich habe
es nicht gesehen. Dann habe ich gesagt, guck mal hier auf dem Diabolo. So, ne?
Genau,
also roter, unsere Aufkleber, die haben schon tolle Untergründe, wie sagt man? Untergründe?
Ja.
Untergrund?
Ja, Diablo ist auch echt, wow, ein Diablo musst du echt mutig sein, um so ein Auto zu halten, ne? Weil von den Kosten und von Unterhalt, boah, ich glaube, das, da musst du, da wäre schon ganz gut, wenn dein Portemonnaie einen Ticken dicker ist.
Musst du unerschrocken sein.
Ja.
Oder finanziell unabhängig, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Aber schon.
Aber cool. Ist doch cool, dass das jemand hat und macht. Und ich bin ja null neidischer Mensch. Ich freue mich ja immer darüber, dass Leute das können und machen. Weißt du, so.
Ich
habe zum Beispiel, den TR4 haben wir letzte Woche drüber gesprochen, bei meinem besten und liebsten Kunden Herrn Seekamp gelandet ist. Mhm. Ey, ich finde das toll, was der da macht. Wenn ich mir seine Autos angucke und seine Lancias und Zaccatos und mega geil, dass, weißt du, der zelebriert das, der lebt das. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert, wieder wegen dem Auto. Der ist so richtig mit dem Herzblut noch dabei. Der kann sich das leisten. Ich finde das cool. Ich finde das
total geil. Ja, einfach machen. Das ist die Devise. Einfach machen.
Ich mache auch jetzt vom Hof. Ich habe Hunger.
Also, guten Appetit, Jens. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
So, liebe Hörer, und damit ich nicht als Ankündigungsweltmeister in die Annalen der Geschichte eingehe, habe ich jetzt 2aus11 Aufkleber für euch. Schickt mir einfach eure Adresse per E-Mail an frank@2aus11.de oder schreibt mir bei Instagram oder bei Facebook. Ich schicke euch dann einen Umschlag mit den jeweiligen Aufklebern zu. Im Gegenzug möchte ich gerne ein Bild von eurem Auto, auf dem dann der Aufkleber prangt. Also, ich freue mich drauf. Bis bald. Macht's gut.